NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Tierwohl-Label. Kennen Sie das? Haben Sie davon schon mal was gehört?
Nee, noch gar nicht.
Nee.
Ich interessiere mich schon dafür, dass ich weiß, woher die Tiere kommen.
Das wird heute übertrieben, meine ich, mit dem Tierwohl.
Und was wissen Sie über Tierwohl und Label? Denken Sie daran, wenn Sie Fleisch kaufen? Wie wohl geht es unseren Nutztieren und was ist uns ihr Wohl wert? Unser Thema heute am Mikrofon Martina Schimmelpenning. Niedersachsen ist Agrarland Nummer 1 in Deutschland und deshalb blicken die hiesigen Nutztierhalter mit besonderem Interesse derzeit nach Berlin. Pünktlich zur Grünen Woche starten wieder Diskussionen und Demonstrationen für und wider die Nutztierhaltung. Politik, Verbraucher, Einzelhandel und Tierschutzverbände streiten um das Wohl der Tiere in unseren Ställen. Der Bundeslandwirtschaftsminister will, so haben wir es heute gehört, ein staatliches, freiwilliges Tierwohl-Label einführen. Landwirtschaftsminister Meyer fordert dagegen eine nationale Nutztierstrategie. Andere wollen den Fleischkonsum mit einer höheren Mehrwertsteuer einschränken. Manche fordern, dass wir aus moralischen Gründen auf die Ausbeutung von Tieren zur Herstellung von Lebensmitteln oder Kleidung komplett verzichten müssen. Dialog statt Protest lautet das Motto der Landwirte in dieser Gemengelage. Und Sie und ich, die Verbraucher, blicken wir noch durch und was wollen wir? Unser Thema heute rund ums Thema Tierwohl. Die derzeitigen Haltungsbedingungen eines Großteils der Nutztiere sind nicht zukunftsfähig. Diese Bilanz eines Gutachtens über die Nutztierhaltung in Deutschland vor 2 Jahren war ein Paukenschlag. Vorgelegt wurde das Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik, dem wichtigsten Beratergremium des Bundeslandwirtschaftsministers. Die Forderung, eine tiefgreifende Änderung in den Ställen. Mehr Platz, mehr Auslauf, mehr artgerechte Beschäftigung, weniger Arzneimittel und. In Niedersachsen werden etwas über 8 Millionen Schweine und an die 90 Millionen Hühner, Enten und Puten gemästet. Die meisten davon im Nordwesten des Landes. Hier ist der Druck zur Veränderung besonders groß. Das Land hat zum 1. Januar das Schnäbelkürzen bei Legehennen verboten. Bis zum Ende des Jahres soll das Kükenschreddern möglichst untersagt werden. Für unkopierte Ringelschwänze gibt es bis zu einer gesetzlichen Regelung eine Prämie von 16,50 Euro, um nur einige Verordnungen aus dem niedersächsischen Tierschutzplan zu nennen. Wie kompliziert und aufwendig mehr Tierschutz und Tierwohl im Stall sein kann, erfahre ich bei Familie Wessler in Bissendorf. Vater und Sohn bewirtschaften den Betrieb mit rund 4000 Schweinen gemeinsam. Sie sind mit ihrem Sauenbetrieb bei der Initiative Tierwohl dabei und sie mästen als einer von wenigen Betrieben unkopierte und unkastrierte Schweine. Ihre bisherige Bilanz?
Ja, wir haben viel dazu gelernt. Den Tieren geht es schon besser. Wir haben durch Gabe von Raufutter, zum Beispiel Strohballen, zusätzliche Tränken und so weiter und so fort, konnten wir schon positive Ziele im Stall verfolgen.
Fragen wir mal den Seniorchef. Der hat ja die längere Erfahrung. Was sagen Sie zur Tierwohlinitiative?
Ich finde nicht, dass das Tier sich wohler fühlt in unseren Ställen, denn wir haben eine für sich moderne Stelle. Nach neuesten Erkenntnissen haben wir die gebaut und dann haben wir für dieses Tierwohl-Label den Stall aufgesattelt mit Spielzeugen, mit Raufutter und. Und wenn man heute durch den Stall geht, sieht man, dass das Tier, das einzelne Tier schon mal an dem Bindfaden spielt oder an dem Beißring noch zusätzlich spielt. Aber es hat keinen Fehlbedarf. Es ist mehr Aufwand im Stall. Es ist leistbar. Für die Tiergesundheit wirkt es sich nicht aus.
Sie machen jetzt ja mit auch bei der Ringelschwanzprämie. Das heißt, Ihre Ferkel werden nicht mehr kopiert. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Wir haben unsere Schweine ganz neu kennengelernt durch das Ringelschwanzprogramm. Wir haben viele positive Eindrücke bekommen, aber auch da muss ich sagen, mit Tierschutz hat das nicht ganz viel zu tun, da von den 100% Ringelschwanzschwein müssen 70% der Tiere mit heilem Ringelschwanz am Schlachthof abgeliefert werden. Die 30%, die man wissentlich einkalkuliert, die verbissen werden dürfen, für die ist es absolut kein Tierschutz und es ist, nein, hat mit Tierschutz dann nichts zu tun.
Was ist denn das Wichtigste eigentlich, um erfolgreich heutzutage noch Nutztierzucht zu betreiben? Ist das A und O das Tier, das genetisch gut gesund ist? Ist es das Futter? Ist es das Stallmanagement?
Wir müssen die Tiere mehr beobachten. Früher mussten wir unsere Zeit im Stall verbringen mit der täglichen Arbeit. Füttern, misten, das Tier umtreiben von einer Bucht in die andere. Heute haben wir moderne Ställe. Wir müssen im Stall sein, um das Tier anzusehen. Fühlt es sich wohl? Hängt der Schwanz nach unten? Zieht der Puckel sich krumm? Hält es den Kopf schief? Sind die Ohren schlapp? Ist das Auge klar? Das sind heute die Kriterien, auf die wir achten müssen. Und wenn das der Fall ist, wenn wir uns die Zeit nehmen, können wir reagieren und haben auch gute Leistungen im Stall.
Können Sie das auch noch bei 10.000 Tieren?
Ja, das kann ich. Aber da muss ich eben mehr gute Mitarbeiter haben. Massentierhaltung heißt nicht, dass wir da plötzlich 10.000 in einen Käfig stecken, wo vorher 1.000 drin waren. Das ist TINF. Nein.
Ja. Wie sehen Sie denn für diesen Betrieb die Zukunft? Sie sind ja im Moment noch 4 Generationen unter einem Dach mit einer überschaubaren Zahl an Schweinen. Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich verdreifachen, vervierfachen?
Nein, ich glaube weiterhin an die Zukunft des Familienbetriebes. Größe allein macht es heute ja auch nicht mehr, sagt man ja so schön. Ich denke auch, dass die Zukunft wird viel dahin sein, dass man etwas anderes in manche Nischen reinkommt, dass man besonderes Fleisch in Anführungsstrichen produziert. Das denke ich schon.
Glauben Sie, dass diese Nutztierhaltung, wie wir sie jetzt im Moment in Niedersachsen haben, dass es die überhaupt noch in der Form in 30 Jahren gibt?
Nein, ich denke, es ist auch gut so, dass wir einen Umbruch im Moment haben. Das ist keine Frage. Man muss sich immer vor Augen führen, die Leistung, die wir Landwirte erbringen, muss auch bezahlt werden.
Nein, es wird immer weitergehen und wir werden auch Nahrungsmittel gebrauchen. Bloß wir müssen uns überlegen, was wollen wir? Wollen wir uns die Nahrungsmittel aus dem Ausland holen, so wie wir es bei den Eiern ja haben? Die Käfige sind hier abgebaut worden, die sind im osteuropäischen Raum aufgebaut worden. Je mehr Tierhaltung wir hier aufgeben und umverlagern in Länder, in denen die Auflagen nicht so sind, wie wir die kennen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass unser Lebensmittel vielleicht nicht mehr diesen hohen Standard hat. Wir haben das Know-how, Tiere überhaupt vernünftig zu halten. Und dieses hohe Gut sollten wir nicht verspielen.
Christian und Hermann Wessler. Die Initiative Tierwohl, von der Sie sprechen und bei der Sie mitmachen, ist die Reaktion von Einzelhandel, Bauernverband und Fleischindustrie auf die Kritik an der Massentierhaltung und am Billigfleisch. Sie ins Leben zu rufen, hat Jahre gedauert. Und die finanziellen Einlagen, die die Gesellschaft in einen Fonds zahlen, reichen in Niedersachsen nur für an die 1.000 Betriebe. Die Landwirte erhalten pro Kilo Fleisch 4 Cent mehr. Dafür müssen sie unter anderem mehr Platz und mehr Beschäftigungsmaterial bereitstellen. Die unterstützenden Tierschutzverbände sind mittlerweile wieder ausgestiegen, weil sie sagen, die Kriterien sind zu lasch. Wirkliches Tierwohl braucht mehr Platz, mehr Kontrollen zur Tiergesundheit, mehr Freilauf. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht die Zukunft der Initiative kritisch.
Die Initiative Tierwohl hatte einen sehr, sehr smarten Grundgedanken, nämlich zu sagen, man stärkt sich innerhalb der Branche, man gibt den Landwirten, die sich verpflichten, mehr Tierwohl zu leisten. Die querfinanziert man am Anfang. Was wir hier immer kritisiert haben, ist, dass die Kriterien eben, für die es dann Entlohnung gab, weit weg waren von einer wirklich wesentlichen Verbesserung für die Tiere. Plus, wir hatten ganz, ganz, ganz große Probleme mit der Kommunikationsstrategie der Initiative Tierwohl, dem Label und einem Aufklärtext auf Verpackungen kleben, die gar kein Tier enthalten, dem es tatsächlich besser ging. Das kann die Initiative aufgrund der geringen Zahlen nicht garantieren.
Sophie Herr meint damit eigentlich Etikettenschwindel. Bisher werden so wenig Tiere nach den Tierwohlkriterien der Initiative gemästet, dass kaum ein Supermarkt und auch viele Schlachtereien nicht garantieren können, dass ein bestimmtes Stück Fleisch von einem Tierwohltier stammt. In der Verarbeitung zu Wurst oder Schinken ist es schon gar nicht nachzuvollziehen. Das geht bisher nur bei Bioprodukten. Und nun auch noch Konkurrenz vom staatlichen Label des Bundeslandwirtschaftsministers? Die Initiative soll bis 2020 fortgesetzt werden. Der Einzelhandel hofft, dass die Initiative als Einstiegsstufe für ein staatliches Tierwohl-Label fungiert. Die Verbraucherzentrale setzt dagegen klar auf das staatliche Label.
Wir brauchen ein staatliches Label, das erstens mit seiner Glaubwürdigkeit als eine staatliche Institution festlegt, was draufsteht, ist auch drin. Und b, wir brauchen dieses Label, das möglichst hohe Standards hat. Sprich, dass die Verbrauchererwartungen, die sich natürlich auch bilden, gegenüber einer Aussage wie mehr, für mehr Tierschutz, für mehr Tierwohl, dass die eben auch erfüllt werden.
Sophie Herr. Der Verbraucher, das belegen mehrere Studien, kennt so gut wie kein Label. Allenfalls das sechseckige Biogütesiegel wird erkannt. Demeter, Neuland, Tierschutzlabel, QS, Qualitätsstandard, nie gehört. Aber viele Verbraucher sind qualitätsbewusst.
Tierwohl-Label, haben Sie davon schon mal was gehört?
Nein, habe ich noch nicht. Ich interessiere mich schon dafür, dass ich weiß, woher die Tiere kommen und wie das Fleisch zustande gekommen ist. Aber ich würde jetzt nicht speziell nach so einem Label gucken.
Wie machen Sie das dann?
Ich kaufe bei dem Fleischer meines Vertrauens.
Und da wissen Sie ganz genau, wie das Tier vorher gehalten wurde und so weiter? Haben Sie da mal nachgefragt?
Ja, ich kaufe bei einem Händler, wo ich Vertrauen habe. Ganz einfach.
Worauf achten Sie, wenn Sie Fleisch einkaufen?
Erstmal Sauberkeit, ja, wie die Ware aussieht von den ganzen Bio und so. Da halte ich auch sowieso nichts von.
Es kommt auch ein Preis drauf an. Also ich würde mir nie ein Stück Fleisch kaufen für 15 Euro Kilo, sage ich mal.
Wenn ich dann Fleisch esse, dann achte ich darauf, dass ich ein bisschen was Besonderes kaufe, was von guter Qualität ist. Und da gehe ich meistens zum Wochenmarkt und lasse mich beraten.
Was ist Ihnen da besonders wichtig?
Dass die Tiere mehr oder weniger artgerecht wirklich gibt es ja nicht, aber dass sie halt gut gehalten werden.
Wo kaufen Sie denn Fleisch?
Im Supermarkt.
Haben Sie schon mal nachgefragt, ob die sich auskennen, gerade an der Fleischtheke?
Da gehe ich gar nicht hin eigentlich, Fleischtheke. Ich kaufe grundsätzlich kein Bio. Ich bin fast 80 Jahre geworden und habe kein Bio gegessen und da brauche ich es jetzt auch nicht mehr. Ich habe lange genug in der Landwirtschaft gearbeitet. Ich war manchmal so, dass man wirklich die Tiere nicht so behandelt hat, wie man sollte. Das ist aber heute besser. Aber im Moment ist die Hysterie so groß, das wird übertrieben.
Wie entscheiden Sie, was Sie kaufen?
Wie es aussieht und wo ich es kaufe. Und auch, wer es produziert hat, wenn ich es denn dann sehen kann.
Wie genau schauen Sie sich das Produkt denn an?
Wenn ich im Supermarkt Fleisch kaufe, dann gucke ich schon, welcher Produzent steht drauf. Wenn da ein bestimmter bei Geflügelfleisch draufsteht, hungere ich lieber, statt das zu essen. Bei Geflügel, finde ich, schmeckt man schon, ob das wirklich aus Massentierhaltung kommt. Man schmeckt einfach einen Unterschied und das ist Qualität.
Wenn ich jetzt mehr verdienen würde, ein bisschen mehr im Portemonnaie hätte, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich gehe jetzt zum Fleisch und greife auf Bioprodukte zurück.
Die Antworten, die Fritzi Bruns in der Osnabrücker Innenstadt bekam, decken sich in etwa mit dem, was eine Studie der Universität Göttingen ergeben hat. Achim Spiller untersucht seit Jahren das Verbraucherverhalten mit Blick auf mehr Tierschutz.
Ja, Tierschutz ist für die deutschen Verbraucher schon ein wichtiges Thema, in den letzten Jahren auch wichtiger geworden. Und wir sehen, dass so gut 80% der deutschen Verbraucher sich für dieses Thema interessieren.
Und 2/3 der Verbraucher, das haben die Umfragen ergeben, sind bereit, für mehr Tierschutz auch zu zahlen.
Die Studien, die wir dazu durchgeführt haben, zeigen, dass es da schon eine relativ große Bereitschaft gibt, zumindest in einem gewissen Umfang mehr Geld für tierfreundliche Produkte zu bezahlen. Diese Zahlungsbereitschaft liegt bei den meisten Menschen, so 90%, unterhalb dessen, was heute Bioprodukte im Markt kosten. Bioprodukte sind häufig 2- bis 3-mal so teuer wie normales Fleisch. Das ist dann vielen Verbrauchern doch etwas viel. Aber so in der Größenordnung 30-40%, das würden doch sehr viele dafür bezahlen wollen.
Es gibt also ein hohes Tierschutzbewusstsein in der Bevölkerung und es ist die Bereitschaft da, dafür auch mehr Geld an der Theke zu lassen. Hat denn das staatliche Label bessere Chancen als die bisherigen?
Es hat eine Chance, insbesondere da das Bundesministerium wohl gewillt ist, dieses Zeichen dann mit auch einem erheblichen Informationsbudget erstmal in der Bevölkerung bekannt zu machen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wenn das der Fall ist, die Menschen das Zeichen kennen, auch wissen, dass der Staat dahinter steht und das garantiert, dann kann das eine Chance haben. Dann machen hoffentlich auch viele Industrie- und Handelsunternehmen mit. Aber letztlich hängt es eben daran, dass tatsächlich alle Beteiligten in der Wirtschaft mitmachen. Also die Landwirte, die Schlacht- und Verarbeitungsunternehmen müssen mitmachen. Und insbesondere hängt vieles auch am Handel, aber auch an den wurstverarbeitenden Unternehmen, an der Gastronomie, an den Fastfood-Anbietern, die dann alle mitspielen.
In keinem Bereich hat sich in den vergangenen Jahren so viel getan wie in der Geflügelhaltung. Niedersachsen ist bei Freiland und Biohuhn Vorreiter. Wegen der Vogelgrippe und der erfolgten Auflagen sind Stallbesuche in Geflügelbetrieben derzeit nicht möglich. Das WING in Vechta muss deshalb einspringen. WING steht für Wissenschafts- und Informationszentrum Nachhaltige Geflügelwirtschaft. In Niedersachsen gibt es allein 90 Millionen Hühner, wir haben es anfangs gehört. Und deswegen ist eine der Kernaufgaben des WING auch, die Öffentlichkeit über die Geflügelbranche aufzuklären. Das Wing veranstaltet zusammen mit landwirtschaftlichen Betrieben Stallführungen, die anschließend ausgewertet werden. Über 11.000 Besucher wurden befragt. Und was sagen sie dann nach einem Besuch in einem Stall mit 30.000 Masthähnchen? Hans-Wilhelm Windhorst.
Was Sie eindeutig feststellen können, ist, dass nach dem Stallbesuch etwa 80-85% derjenigen, die im Stall waren, sagen, damit können wir uns identifizieren. Den Tieren geht es sehr viel besser, offensichtlich, als in den Medien dargestellt. Und wir würden problemlos entweder Eier- oder Geflügelfleisch aus einer solchen Haltung kaufen. Was eben deutlich macht, dass die Meinung, die man vorher hat, sehr stark mediengeprägt ist oder in sogenannten Peer-Groups verbreitet wird. Und wenn man das immer wieder hört, hält man das für die Wahrheit. Was aber nichts daran ändert, dass vielen Konsumenten die Herdengrößen einfach zu groß sind.
Was wünscht sich denn der Verbraucher, wenn Sie ihn fragen, Tierwohl, was bedeutet das für Sie?
Gut, das muss man sagen, wenn man Leute befragt, was hättet ihr dann gern? Und da stellen sie eindeutig fest, sie möchten eigentlich, dass die Tiere nach draußen können. Also bei der Pute mit Wintergarten, bei der Bodenhaltung mit Auslauf oder auch bei der Biohaltung, da fühlt man sich als Besucher sehr viel wohler, wenn man sieht, dass die sich frei bewegen können. Das ist das Problem bei den Masthähnchen zum Teil, dass die natürlich in einer geschlossenen Anlage sind, ohne Fenster. Bei der Pute ist das schon sehr viel besser, die Anlagen sind sehr viel heller, aber auch krankheitsanfälliger, wie wir gerade bei den jüngsten Fällen der Vogelgrippe sehen. Das stört sie. Und wenn sie wir haben ganz verschiedene Fragen gestellt bezüglich des Platzes, des Lichtes, dann sehen sie, dass in den Masthähnchenstellen die Kritik meistens sich entzündet an dem vergleichsweise geringen Platz der Tiere, an der Dunkelheit und an der großen Zahl der Tiere auf engstem Raum.
Muss ein Hähnchen in 32 Tagen gemästet werden?
Nein, das muss man nicht. Es gibt ja auch sowohl in Deutschland, aber angefangen hat es eigentlich in Holland, Versuche, langsam wachsendere Hähnchen auf den Markt zu bringen, wobei der Lebensmitteleinzelhandel, hier Albert Heijn in Holland, dort wegweisend war. Er hat eben ganz klar gesagt, bei mir kann man auf Dauer nur noch Hähnchen kaufen, die deutlich länger leben, die mehr Platz haben. Aber dieses Hähnchen ist auch deutlich teurer. Da gibt es verschiedene Klassifizierungen, 1 Stern, 2 Stern, 3 Sterne und das 3 Sterne ist dann am teuersten. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass dieses Hähnchen nur für den inländischen Markt, sprich Holland, erzeugt wird, weil es von Albert Heijn, inzwischen haben sich Lidl und Aldi angeschlossen, eben vertrieben wird. Um im internationalen Markt wettbewerbsfähig zu sein, werden in Holland die Hähnchen genauso gemästet wie in fast allen anderen EU-Staaten mit einer bestimmten Besatzdichte, kurzen Mastdauer, um überhaupt gegenüber Importe aus anderen Ländern, auch aus Südamerika oder Thailand, wettbewerbsfähig zu sein.
Da könnte man aber krass sagen, unsere Hähnchen leiden für den Mindeststandard und der geht in den Export, oder?
Naja, wir importieren in großen Mengen Hähnchenbrustfilets aus Brasilien und aus Thailand. Wir exportieren in großen Mengen Flügel, Beine, Füße und die sogenannte Oberschale. Das heißt, nur dadurch, dass wir diese Produkte auf dem Weltmarkt verkaufen können, sind die Hähnchenbrustfilets so billig, wie wir sie in Deutschland kaufen können.
Sie haben den Verbraucher 1000-fach befragt. Wie konsequent ist er denn, wenn er mit Ihnen die Stelle besucht und sagt, ja gut, das ist ja alles so ganz in Ordnung? Was glauben Sie, ist er denn bereit, am Ende zu zahlen?
Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben uns vor Supermärkte gestellt und haben gefragt, ob Sie denn Eier, die teurer sind, kaufen werden. Und dann können Sie feststellen, dass 70-80% der Konsumenten sagen, selbstverständlich, man möchte ja zu den Gutmenschen gehören. Man möchte ja nicht derjenige sein, der letztlich zu verantworten hat, dass es den Tieren in Anführungszeichen nicht gut geht. Und dann können Sie feststellen, dass 80% mindestens der Konsumenten, die vorher sagten, sie kaufen die teuren Eier, doch zu den billigen Eiern gegriffen haben. Denn letztlich kauft er dann mit dem Portemonnaie, jedenfalls diejenigen, die vielleicht nicht finanziell so gut bestückt sind, diejenigen, die ja überwiegend diese teuren Produkte, die mehr Tierwohl beinhalten, kaufen, sind die mit einer besseren Ausbildung, mit einem höheren Einkommen, die sich das auch leisten können und über das, was sie essen, vielleicht auch mehr nachdenken als andere.
Der wissenschaftliche Leiter des Wing, Hans-Wilhelm Windhorst. Die Halbherzigkeit der Verbraucher beklagen viele Landwirte, die investiert haben. Andere machen sich vom Massenmarkt unabhängig und gehen in Nischen. So die Initiative Schweineoffenstallhaltung im Osnabrücker Land. Initiator ist unter anderem Bert Mutzers von der Bedford Manufaktur für Wurst und Schinken. Auch er hält von der ITW nicht viel.
Das ist schon mal ein guter Anfang, aber das ist für uns nicht die richtige Lösung, weil das System nicht geändert wird. Man kann nicht nur hier und da so ein paar einzelne Tätigkeiten ändern oder Spielzeug in den Ställen reinhängen und meinen, dadurch wird alles besser, sondern man muss sich erst mal fragen, ob das System, so wie heutzutage Schweine gehalten werden, ob das noch tierwohlgerecht überhaupt ist. Und unserer Meinung nach gibt es eine bessere Lösung und die sehen wir im Offenstall.
Der Offenstall bedeutet nicht nur mehr Tierwohl, sondern auch eine bessere Gewöhnung an die Umgebung. Die Tiere sind weit weniger stressanfällig. Und das bedeutet bessere Fleischqualität. In der Masse ist das aufgrund der baulichen Beschränkungen und Umweltauflagen natürlich nicht zu machen.
Ich glaube ganz klar an die Nische. Das wird eine Nische sein, weil in Deutschland, so erleben wir es halt schon seit vielen Jahren, steht der Fokus auf günstig und preiswert, Discount. Und das bezieht sich halt auch auf Fleisch und Wurst. Aber es gibt auch viele, die denken anders und denen ist halt gutes Fleisch, wo sie mit einem guten Gewissen das Fleisch auch kaufen können, auch mehr wert. Also diese Kundengruppe wird es geben, die gibt es auch, aber es wird meiner Meinung nach eine Nische bleiben. Wie groß die dann sein wird, das ist eine andere Frage, die kann ja auch stark wachsen.
Eine Nische besetzt auch der Aktivstall von Gabi Möhrigsmann, als eine der ersten in Niedersachsen von der ITW aufgenommen. Der Stall ist ein Unikat, weil er nach und nach durch Umbauten einer alten Mastanlage und einer riesigen Lagerhalle entstanden ist. In dieser Halle tummeln sich bis zu 400 Mastschweine in einer Großgruppe. Das Stroh ist knietief zum Durchwühlen aufgeschüttet. Dazu gibt es Bereiche mit Spaltboden, Futterplätze, Liegebereiche, einen Spielplatz und zwei Außenausläufe für die Schweine. Das Fleisch vermarktet Gabriele Möhrigsmann vom Hof oder online über zwei regionale Anbieter. Transparenz und Marketing. Der Aktivstall ist fast ständig auf Facebook online.
Ja, als wir vor 3 Jahren umgebaut haben und das erste Video dann einfach mal hochgeladen haben, da haben wir uns schon gewundert, dass doch großes Interesse besteht. So, und seitdem machen wir das jetzt eben so weiter. Wir bieten Führungen an. Ich lade im Internet Videos hoch und da sind ein paar hundert Kommentare, sind auch manchmal wirklich keine Seltenheit. Die wollen natürlich auch beantwortet werden. Aber ich freue mich natürlich, wenn der Landwirt auch mal selber gefragt wird.
Blickt der Verbraucher denn noch durch? Was kriegen Sie denn so für Fragen zu diesen verschiedenen Labels, die wir inzwischen haben?
Ja, die Frage ist eben immer, was macht ihr denn da? Was ist überhaupt der QS-Standard? Was ist Bio? Was ist der Unterschied bei euch? Dann sind Fragen zur Fütterung, dann sind Fragen zur Haltung, zum Platzangebot, zur Schlachtung, zur Fleischqualität, zur Verarbeitung und so weiter.
Und gehen hier welche raus und sagen so, nee, das kann ich jetzt nicht, ich werde vegan?
Nein, also bis jetzt hatte ich das so noch nicht, aber wir sind da auch ganz offen, dass natürlich dürfen uns auch Veganergruppen besuchen, hatten wir jetzt noch nicht, aber wir hatten schon mehrere Vegetariergruppen. Also wo ich einfach sage, ja, auch Vegetarier setzen sich ja intensivst mit Tierwohl auseinander, sonst wären sie ja keine Vegetarier. Wir machen es aber auch, sagen aber einfach, solange weltweit Fleisch gegessen wird, muss eben auch Landwirte geben, die sich dieser Herausforderung stellen und Landwirtschaft betreiben. Deswegen, da sind wir ganz offen. So wie letztes Jahr die Initiative Tierwohl, die angelaufen ist, hat ja auch gezeigt, das Interesse der Landwirte ist riesengroß. Die Initiative Tierwohl wurde sozusagen von den Landwirten einmal plattgerannt. Die Landwirte haben Geld in die Hand genommen und letztendlich ist aber nicht mal die Hälfte der Landwirte, die investiert haben, reingekommen.
Und ist sie beim Verbraucher angekommen?
Also ich glaube, da sind noch ganz, ganz, ganz große Lücken. Der Lebensmitteleinzelhandel und auch wir Landwirte, wir müssen wirklich noch lernen, dass hinten kommuniziert wird, was vorne produziert wird. Und es kann nicht sein, dass im Lebensmitteleinzelhandel, wenn der Kunde fragt, was ist denn die Initiative Tierwohl oder was ist denn QS-Standard oder was ist denn Bio, dass dann sich Sachen ausgedacht oder keine Auskunft geben kann.
Viele geben ja auf, weil sie diese Kritik nicht aushalten und dann auch die schwierigen Marktbedingungen. Wie sehen Sie denn die Schweinezucht in Deutschland in 20, 30 Jahren?
Also einen Stillstand hat ja nie gegeben. Also es wäre ja schon komisch, wenn die Schweinehaltung in 30 Jahren genauso aussieht, wie sie jetzt aussieht. Dies ist ein 40 Jahre alter Stall und ich weiß noch, wie der aussah, als meine Eltern den gebaut haben. Also komplett anders. Das hat mit dem Stall heute gar nichts mehr zu tun. Und natürlich muss sich auch jede Generation wieder weiterentwickeln können. Aber da steckt im Moment einfach gerade ein Riesenproblem. Politik, Verbraucher fordern mehr Tierwohl. Aber was nützt es denn, wenn ich gerne was auf Stroh machen will oder mit Ausläufen oder mehr Fenster in meinen Stall hauen und bekomme keine Genehmigung dafür? Und ich denke, bevor Politik jetzt wieder noch ein Label auf den Markt und noch eins, da müssen wir doch erstmal klären, wie ist das überhaupt, wie wollen wir das gestalten? Dass Landwirte überhaupt wieder umbauen können, dass einem nicht komplett die Hände gebunden sind. Wir haben top ausgebildete junge Landwirte. Von denen kann man doch nicht verlangen, dass jetzt eine Generation, dass die still sitzen und gar nichts machen. Auch Landwirte sind Unternehmer und wollen sich weiterentwickeln. Und da ist im Moment hakt es unheimlich. Da ist so viel Verbesserungsbedarf und denk, das geht nur in dem Moment, in dem Landwirtschaft, Politik miteinander reden und da auch was verändern.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema heute zum Thema Tierwohl. In der Nutztierhochburg Südoldenburg in Backum sitzt eine Außenstelle der Tiermedizinischen Hochschule Hannover. Thomas Blaha war deren langjähriger Leiter. Heute ist er Vorsitzender der Tierärztlichen Vereinigung für den Tierschutz. Blaha kämpft seit Jahren für mehr Tierschutz in der Nutztierhaltung. Ihn stört, dass derzeit nur rund 20% von besseren Haltungsbedingungen profitieren und für 80% der Tiere der gesetzliche Mindeststandard gilt. Freiwillig geht das alles nicht, sagt er. Tierschutz steht im Grundgesetz und muss verordnet werden. Deshalb hält er auch nichts vom Vorstoß des Bundeslandwirtschaftsministers, ein staatliches freiwilliges Tierwohllabel einzuführen.
Wer macht denn freiwillig mit bei einem solchen Label? Es sind die Landwirte, die es können, die ohnehin schon gute Lebensbedingungen ihren Tieren gewähren. Wichtig wäre doch, diejenigen, die sich nicht freiwillig melden, das sind zum großen Teil diejenigen, bei denen die Lebensbedingungen der Tiere eben nicht gut sind. Wir müssen dem Verbraucher verordnen, eine gewisse Summe mehr zu bezahlen. Ob wir das über einen Tierschutzgroschen pro Kilogramm Fleisch, was in Deutschland verkauft wird, tun, auch das importierte Fleisch kann ja mit einem Tierschutzgroschen belegt werden. Das bringt den einzelnen Verbraucher noch lange nicht in finanzielle Schwierigkeiten. Deswegen ist das staatliche Tierschutzlabel, klingt für viele in den USA, ja, wenn der Staat das jetzt macht. Aber es wird immer überhört, dass es ein freiwilliges ist. Und dann schlägt das zu, was ich eben beschrieben habe. Es werden die ohnehin schon Guten mitmachen und die nicht so Guten werden nicht mitmachen.
Nur eine verbindliche gesetzliche Grundlage und ein Zentralregister, in dem alle Auffälligkeiten erfasst werden und eine intensive, bessere Beratung für die Betriebe, die offensichtlich Schwächen beim Tierschutz und Tierwohl haben. Das wären geeignete Maßnahmen, sagt Thomas Blaha.
Es bedarf eines gesamten, staatlich kontrolliert, überwacht und geförderten Gesamtprogramms, wo wir die gesamte Tierhaltung Schritt für Schritt in den nächsten 10 bis 15 Jahren so umbauen, dass wir die Effizienz, die Produktivität erhalten, die Lebensmittelsicherheit nicht gefährden und trotzdem den Tieren bessere Haltungsbedingungen und auch eine bessere Betreuung zukommen lassen. Das Wichtigste ist, dass wir permanent die Lebensqualität, die Gesundheit der Tiere kontrollieren. Man kann am Schlachthof Daten erheben und kann sehr wohl sehen, dass es den Tieren im Bestand A sehr viel schlechter ging als im Bestand B, weil die Tiere Veränderungen an ihren Schlachtkörpern haben, die eindeutig darauf hinweisen, dass sie vermehrt und häufiger krank waren als die im Bestand B.
Mit anderen Worten, staatlichen Zwang und Nichtfreiwilligkeit, um den Tierschutz zu gewährleisten. Außerdem sagt er klipp und klar, Bio ist nicht notwendigerweise besser.
Also sie sind im großen Blick nicht gesünder als die konventionellen Tiere, weil Folgendes ist. Bio-Schweine, nehmen wir mal das Schwein, haben zum Beispiel sehr viel weniger Lungenentzündung, aber dafür sehr viel mehr Parasiten. und müssen sich damit auseinandersetzen. Das heißt also, die Krankheitsarten sind nur unterschiedlich. Nein, diesen eindeutigen Biotieren geht es besser als konventionellen, können wir überhaupt nicht unterschreiben. Und das ist nicht keine Meinung, sondern das ist Ergebnis von mehreren wissenschaftlichen Studien, die wir auch an Schlachthöfen gemacht haben, wo wir vergleichen konnten. Wir müssen aufhören, dieses Schwarz-Weiß-Denken zu haben und zu glauben, nur weil jemand biologisch produziert, dass die Tiere besser betreut werden. Es ist der Mensch, der das determiniert, und ein Mensch, der einen konventionellen Stall hat und jeden Tag mit viel Liebe und Zuwendung zu den Tieren da reingeht, hat eine große Chance, sehr viel besser die Tiere zu halten und ihnen eine bessere Lebensqualität zu garantieren als Tiere, die weniger gut betreut werden, egal in was für einer Haltung.
Thomas Blaha von der Tierärztlichen Vereinigung für den Tierschutz. Rinder stehen nicht so im Fokus der Kritik, weil ihre Zahl deutlich geringer ist als bei Schweinen oder beim Geflügel. Und wohl auch, weil wir sie noch immer auf den Weiden sehen. Ich nehme Sie jetzt mit in einen Stall, in dem die Gesundheit der Tiere im Fokus steht und wofür die Lohmüllers aus Emsbüren im vergangenen Jahr mit dem Staatsehrenpreis des Landwirtschaftsministers ausgezeichnet wurden. Die Familie bewirtschaftet seit 500 Jahren den Hof. Seit über 100 Jahren sind sie auf Milchvieh spezialisiert. Ohne irgendein Label wird Tiergesundheit und Tierwohl dort großgeschrieben.
Die ist 13 Jahre alt und ich meine, die ist jetzt wirklich noch so gängig hier, ne?
Wie alt ist die?
13.
Wie viele Kälber hatte die?
Die kriegt jetzt ihr 10. Kalb.
Das ist viel, oder?
Ja, das ist weit überdurchschnittlich. Das schaffen längst nicht alle, ja.
Und wie viel Milch gibt sie dann noch?
Also diese Kuh Nation Girl, die gibt jedes Jahr eigentlich so zwischen 12.000 und 13.000 Liter. Und ihre Gesamtlebensleistung, die liegt jetzt bei über 100.000 Liter.
Wie haben Sie das hingekriegt? Viele Kühe sind nach 3-4 Laktationen durch und müssen zum Schlachthof.
Ja, ist sicherlich zum einen das Management. Wir versuchen die Kühe ganz gut zu versorgen hier auf dem Betrieb. Aber auch die Genetik. Also es ist auch schon ein bisschen Züchtung. Und da legen wir eigentlich auch immer mehr Wert drauf, dass wir die Kühe langlebiger kriegen. Dass sie einfach robuster werden und eigentlich problemlos ein langes Leben haben können.
Wie alt sind denn Ihre Zuchtlinien?
Ja, unser ältester Kuhstamm, der ist jetzt knapp 100 Jahre alt. Also mein Opa ist da 1920 mit angefangen mit dieser Linie, mit dem L-Stamm. Ja, das ist so die älteste Kuhfamilie. Dann haben wir ein paar Kuhfamilien dazu bekommen.
Und die andere, die neben ihr steht, also beide sind ja schwarzbunte und sehen gar nicht so hager aus wie manche schwarzbunte. Woran liegt das?
Ja, diese beiden Kühe sind jetzt auch tragend und haben etwas mehr Körperkondition. Aber das ist auch eine Sache, die wir ein bisschen verändern wollen. Wir wollen, dass die Kühe etwas mehr Kondition haben, dass die Kühe wieder etwas runder werden, nicht ganz so scharf sind, nicht ganz so extrem sind und auch nicht ganz so groß sind.
Also das heißt, wenn man sich die Zuchtentwicklung mal anguckt, bisher war das ja in den letzten Jahren so, möglichst die Milchleistung zu stärken. Das steht jetzt nicht mehr im Fokus?
Aber das ist nicht ganz richtig. Es ist eigentlich schon immer versucht, oder auch gerade in den letzten Jahren versucht worden, auf Nutzungsdauer zu züchten. Wir hatten in den 80er Jahren eine Zeit, da ist extrem auf Leistung gezüchtet worden. Da hat man diese Merkmale ein bisschen vernachlässigt. Aber ich würde sagen, die letzten 10, 20 Jahre hat man doch enorm aufgeholt da und versucht wirklich, die Kühe älter zu bekommen. Man versucht also zum Beispiel die Eutergesundheit züchterisch zu verbessern, die Beine, die Fruchtbarkeit sind viele, viele Merkmale. Und ich kann auch sagen, bei uns auf dem Betrieb ist nicht das Hauptaugenmerk die Milchleistung oder die Zucht auf die Milchleistung, sondern wirklich auf eine ausbalancierte Kuh.
Sie machen ja mit ungefähr 70 Milchkühen so viel Milchleistung wie manche mit 100, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Durch die gute Betreuung und natürlich auch eine gute Fütterung haben die Kühe schon eine sehr hohe Milchleistung, obwohl sie nicht so extrem darauf gezüchtet sind. Wenn die Kühe etwas mehr Platz haben, auch im Stall, dann leisten sie auch mehr. Und wenn sie besser versorgt werden, haben sie es angenehmer und produzieren mehr.
Was würden Sie sagen, war für den Fortschritt des Wohlseins der größte Schritt, die Offenstallhaltung?
Ja, in den 80er Jahren ist man ja angefangen, diese Boxenlaufstelle zu bauen. Da können sich die Tiere frei bewegen. Ein paar Jahre später hat man die Stelle dann noch höher, offener gebaut. Also ich würde schon sagen, auch gerade die ganz neuen Ställe, dass sie schon sehr dem Tierwohl zukömmlich sind. Vor allen Dingen, wenn sie da noch Auslauf bekommen.
Könnten Sie sich denn vorstellen, mit weniger Kühen, denen es noch besser geht, klarzukommen? Also die ganzjährig draußen sind und nur noch Heu fressen, die fast also Biostandard haben?
Ja, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, wenn ich davon leben könnte. Also bei uns in der Familie legt keiner Wert darauf, möglichst viele Kühe zu haben. Wir wollen von unserer Landwirtschaft, von unserer Kuhhaltung leben. Und von mir aus kann sofort die Agrarwende kommen, dass wir von 20 Kühen leben. Ich bin dabei.
Sie sind ja ein Familienbetrieb und Sie haben den Niedersächsischen Staatsehrenpreis für Ihre Leistung bekommen. Damit ist ja auch dieser Familienbetrieb ausgezeichnet worden. Sehen Sie, dass diese Familienbetriebe in 20, 30 Jahren noch so existieren?
Es muss gewährleistet sein, dass man sich weiterentwickeln kann. Wir brauchen sicherlich keine riesengroßen Betriebe, aber auch ein Familienbetrieb muss sich im gewissen Maße erweitern, erneuern, Stallungen müssen neu gemacht werden. Und wenn eine Generation lang nichts gemacht werden kann auf dem Betrieb, weil irgendwelche Auflagen nicht erfüllt werden können, dann ist das sicherlich das Ende der ganzen bäuerlichen Landwirtschaft. Dann wird man nur noch ganz große Betriebe haben, die sich strategisch Punkte suchen, wo sie irgendwelche Bauvorhaben realisieren können. Und Betriebe wie wir werden dann nicht mehr dabei sein.
Und wenn jetzt Aldi Nord und Süd ein Tierwohl-Label für Milch und Milchprodukte macht?
Natürlich versuchen wir das Beste für unsere Tiere zu machen. Das machen wir ja auch nach fachlicher Kenntnisgrundlage. Ich weiß jetzt nicht, ob die Einzelhandelsketten das vorgeben müssen, wie wir unsere Tiere füttern und behandeln. Das halte ich schon zum Teil für bedenklich. Also die Gesellschaft kann eigentlich, jeder Käufer oder jeder Verbraucher kann eigentlich frei entscheiden, was er will, auch jetzt schon. Ne? Wird immer so getan, als ist, natürlich haben wir die Verantwortung, aber jeder Verbraucher hat auch eine Verantwortung und jeder Verbraucher, wenn er ein gewisses Produkt will, kann er das auch käuflich erwerben und der Markt stellt sich drauf ein.
Die Ankündigung von Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt, ein freiwilliges staatliches Label einzuführen, überzeugt bisher nur wenige, auch in der Politik. Der Tierschutz steht zwar im Grundgesetz, aber für viele Ausführungsbestimmungen und Regelungen sind entweder die Länder oder der Bund oder gar die EU zuständig. Und da ziehen längst nicht alle Minister an einem Strang. Der grüne niedersächsische Landwirtschaftsminister Meyer hat nun den Vorsitz in der Agrarministerkonferenz. Er schlägt den niedersächsischen Tierschutzplan als Fahrplan für einen nationalen Nutztierkonsens vor. Zum Plan Schmidt sagt er nur:
Es gab ja schon viele Ansätze für freiwillige Tierschutzlabels, die alle nicht so richtig funktioniert haben. Deshalb ich Zweifel habe, dass das jetzt funktioniert. Ich glaube, wir müssen die Unternehmen verpflichten, dass sich keiner entziehen kann. Vorbild ist die erfolgreiche Eierkennzeichnung 0123. Seit wir draufschreiben, Käfig, Boden, Freiland, haben die Verbraucher entschieden, dass sie keine Käfigeier mehr wollen. Und wir haben dort den höchsten Anteil von Bio und Freiland. Und deshalb schlagen die Agrarminister der Länder und haben ihm auch einen konkreten Vorschlag gemacht, wie man diese erfolgreiche Eierkennzeichnung auch verpflichtend auf Fleisch machen kann.
Dann ist es gekennzeichnet. Es besagt aber noch nichts darüber, ob das Tier auch gesund gelebt hat. Es besagt ja nur etwas darüber, dass es vielleicht wohl gelebt hat. Müsste man nicht mit der Gesundheit anfangen, mit dem Tierschutz?
Geht erstmal um die Haltung sozusagen. Hat das Tier Auslauf? Ist es in einem engen Stall? Kann es seine Bedürfnisse des Wühlens zum Beispiel bei Schweinen erfüllen? Das ist schon mal ein Riesenfortschritt für den Tierschutz, den man da kennzeichnet. Richtig ist aber auch, wir wollen mehr Tierschutzindikatoren haben, dass man sozusagen den Tierschutz messbar macht. Wie kommen eigentlich die Tiere am Schlachthof an? Wie viele Verletzungen hat man an den Hühnerfüßen? Wie sieht das aus mit Erkrankungsraten bei Schweinen? Und das am besten dann auch honorieren. Wir haben da die ersten Modelle in Niedersachsen laufen, dass man die Hühnerfüße in den Schlachthöfen erfasst werden, wo es dann zum Beispiel auch Sanktionen gibt. Wenn man zu oft mit schlechtem Zustand ist, dann wird die Besatzdichte reduziert, kriegen die anderen mehr Platz. Das ist eine ziemlich harte ökonomische Maßnahme, die Niedersachsen als erstes Bundesland macht.
Das Schnabelkürzen ist jetzt hier in Niedersachsen seit dem 1. Januar verboten. Es darf nicht mehr gemacht werden. Gleichzeitig haben die Discounter die Eierpreise gesenkt. Wie passt denn das zusammen? Da zahlt doch der Landwirt.
Ja, das Verramschen von Lebensmitteln, egal ob es jetzt Eier oder Fleisch oder mit Milch ist, das ist wirklich verwerflich, weil das auch dazu führt, dass wir sorgloser damit umgehen und die Landwirte insgesamt für ihre Lebensmittel nicht den Wert kriegen, den sie eigentlich für ihre Leistung bräuchten. Deshalb sagen wir, wenn Unternehmen gleichzeitig mit Tierwohl große Kampagnen machen und gleichzeitig billiges Fleisch oder Milch verramschen, dann ist das nicht in Ordnung. Aber das ist schwierig für den Staat, dort einzugreifen. Wir müssen dort sicher kartellrechtlich hinschauen und wir müssen auch schauen, dass zum Beispiel Verkauf unter dem Einstandspreis wirklich auch sanktioniert wird. Und aus meiner Sicht sollte man auch ein Agreement machen und zur Not auch gesetzlich festschreiben, dass man zum Beispiel mit billigen Lebensmitteln nicht lockt.
Wenn man sich das aus der Sicht des Verbrauchers anguckt, würden Sie im Moment noch durchblicken?
Ich auch als Verbraucherminister schaue da überhaupt nicht mehr durch, was dort an Kennzeichnungen steht. Da müssen wir sozusagen deutlich auch zugunsten der vielen ehrlichen Betriebe eingreifen. Und es muss eine mit den Verbraucherverbänden abgestimmte Regelung geben, so wie bei den Eiern. Da steht drauf Freiland, Boden, Käfig. Da weiß der Verbraucher sofort, er kann entscheiden.
Aber nur beim Schalenei.
Richtig, und das ist eine Lücke. Und deshalb teile ich die Forderung der Geflügelwirtschaft. Bitte kennzeichnen auch die verarbeiteten Eier.
Wie kann man denn die Landwirte hier auf Dauer bei der Stange halten? Die Landwirtschaft klagt ja, immer neue Verordnung, immer neue Investitionen. Ohne Stallumbauten ist das ja alles nicht zu machen. Wir reden da über sehr, sehr viel Geld. Und dagegen die billigen Weltmarktpreise. Wie passt das auf Dauer zusammen?
Man kann nicht gleichzeitig hohe Tierwohlstandards in Europa, in Deutschland machen für die Verbraucher und für die Landwirte, sondern wir müssen uns auch verabschieden von einer Exportorientierung, die auf billig und Masse und schlechte Standards und niedrige Standards setzt. Beides wird nicht gehen. Ich glaube, dass wir wie in allen anderen Bereichen auf Qualitätsführerschaft setzen sollten und nicht auf Masse und billig.
Aber die Qualitätsführerschaft ist nicht konkurrenzfähig. Was machen Sie dagegen, wenn dann billiges Schweinefleisch aus der Ukraine nach Deutschland kommt?
Ja, da haben wir immer noch, wir produzieren ja momentan mehr für den Export und deshalb muss es da gleiche Standards geben. Wenn Produkte hier reinkommen, müssen sie eben genauso gekennzeichnet sein. Beispiel Eier. Sie haben ja gesagt, im gekennzeichneten Bereich kann wir so gut wie keine Eier aus dem Ausland, weil die Verbraucher Freiland und Bodenhaltung und Bio wollen, kein Käfig. Die Eier aus dem Ausland kommen in dem Bereich, wo es nicht gekennzeichnet ist. Deshalb muss man die Regeln so haben, dass wir in den Binnenmarkt EU exportiert, auch die Regeln einhält, so wie jetzt kein Huhn aus den USA nach Europa kommt, weil die Amerikaner ja bekanntlich ihre Hühner kloren und Antibiotika einsetzen und Medikamente einsetzen, die nicht zugelassen sind und Gentechnik. Das heißt, wenn man hier her exportieren will und in Konkurrenz tritt, müssen es die gleichen Spielregeln sein. Nur so schützen wir unsere bäuerliche Landwirtschaft in Europa.
Das werden die Landwirte natürlich gern hören und den Minister an seinen Worten messen. Landwirtschaftsminister Christian Meyer. Wir werden viel in den nächsten Tagen zum Thema Tierwohl hören. Rund um die Grüne Woche haben sich ja alle versammelt, die dazu etwas zu sagen haben. Ob auch dabei wirklich alle die Tiere im Blick haben? Das war unser Thema rund ums Thema Tierwohl mit Martina Schimmelpenning. Alle Beiträge können Sie auch im Internet und in der Mediathek nachhören. Hier gibt es jetzt Verkehrshinweise und Nachrichten und dann traumhaft. Die schönsten Balladen aus 50 Jahren Popmusik. Also, dranbleiben und viel Spaß beim Hören.